Wer von euch hat ein Auto? Okay. Wer von euch hat eine Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine zu Hause? Das sind schon viel mehr. Der Pastor ist neugierig. Ich habe mir ganz genau gemerkt, wer Auto hat. Da kann ich mir Auto nehmen, ausleihen, nicht die Frau, sondern auch du hast. Kann ich mir Auto nehmen und dann meine Wäsche zu dem bringen, der Waschmaschine hat, oder? So macht man das. So machen die Pastoren. Wenn ihr ein Auto gekauft habt oder eine Waschmaschine, habt ihr irgendwie ein Büchlein bekommen? Gebrauchsanweisung nennt sich das. Es gibt schlaue Leute, die das nicht lesen. Und es gibt kluge Leute, die das lesen. Und das ist sehr gut. Der Hersteller, nicht irgendjemand, der mal was davon gehört hat, sondern der Hersteller, der Macher, hat das geschrieben. Musst du dich an das halten? Wenn da steht, alle, weiß nicht wie viele Kilometer, sollst du Öl wechseln in deinem Auto. Musst du das machen? Nein. Aber ich rate dir, du musst Inspektion machen. Musst du das machen? Nein, aber ich rate dir, für die Waschmaschine musst du bestimmte Sachen haben, was du reintust, wegen vieler anderer Sachen, Kalk und so weiter. Musst du das machen? Nein. Aber wenn du dich an das hältst, wird dein Produkt langjährig gut funktionieren. Stimmt das? Kein Echo? Doch. Wie lang kannst du mit deinem Auto fahren? Du bekommst, es ist alles schön, gut, läuft, Freude groß und machst gar nichts. Aber irgendwann wird sich das bemerkbar machen. Weißt du, dass du Gottes Schöpfung bist? Der Hersteller von dir ist Gott. Der benutzt hat Vater und Mutter, das sind die Zwischenhändler. Okay, will ich jetzt nicht weiter, wie lange noch da im Lager war und so weiter. Aber der Hersteller ist Gott und er weiß ganz genau, wie du am besten langjährig gut funktionieren kannst. Dass das für dich gut ist, dass du nicht verkalkt bist, dass du nicht, keine Ahnung wie, sondern dass du mit Freude Liebe lang leben kannst, dass du sauber bist und genießbar für dich und für die anderen sein. Und sein Gebrauchsanweisung ist die Bibel. Und Bibel ist voll davon. Ja, sie ist dick. Ich habe mir neulich bei, weiß nicht, IKEA Waschbecken für die Küche gekauft. Einfache, ganz einfache. Etwas über 50 Seiten war da was und wie und so. Ich habe nicht gelesen. Ich wusste, wie man das einbaut. Aber in der Bibel ist Gott verpflichtet, das hat er sich selber verpflichtet, zu schreiben, wie wir am besten funktionieren können. Und das ist sehr wichtig für uns und es lohnt sich zu lesen. Es lohnt sich, Bibel zu lesen. Es tut dir gut und deinem Mitmenschen. Und viele von diesen Gebrauchsanweisungen hören wir immer wieder in Predigt und heute werde ich eine machen und wir lernen von dem Hersteller, von Jesus. Apostelgeschichte 9, Vers 4 und 5 werde ich lesen. Ihr könnt die ganze Geschichte lesen von Apostelgeschichte 9. Er stützte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. In diesem Text handelt es sich um eine Begegnung zwischen Jesus und Paulus. Wer war Paulus? Er ist in der Türkei, an der syrischen Grenze geboren und circa 3 Jahre nach Jesu Tod kam er zur Bekehrung. Paulus ist eine der bedeutendsten Gestalten der frühen Kirchen. Der Name Paulus bedeutet lateinisch der Kleine, Geringe, Niedrige. Manchmal hören wir das auch von ihm selber, wenn er das so sagt. In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte und auch später an manchen Stellen wird er Saul oder Saulus genannt. In Kapitel 13 der Apostelgeschichte, Vers 9, wird erwähnt, dass er auch Paulus hieß. Ich vermute, dass er einen Zweitnamen hatte. Sicher bin ich nicht. Es kann aber auch sein, dass er nach seiner dramatischen Bekehrung eine Namensänderung vollzog. Offiziell erhielt er die Vollmacht direkt vom hohen Priester, die Verfolgung der Christen in die Hand zu nehmen. Er beaufsichtigte die Steinigung von Stephanus, Apostelgeschichte 7, und verfolgte die Gemeinde in Jerusalem, brachte Christen ins Gefängnis und bewirkte, dass sie sich in alle Winde zerstreuen. Ausgerüstet mit der Bevollmächtigung durch den hohen Priester, Apostelgeschichte 22, machte sich Saulus mit einer Schar bewaffneter zu Verfolgung bzw. Verhaftung der Christen nach Damaskus auf. Er war bereits dicht an die Stadt herangekommen, als ihm plötzlich um die Mittagszeit, wo Sonne schien, wo so hell war, ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Eine spektakuläre Bekehrung oder Begegnung. Also eines Tages, als Paulus auf dem Weg war, um Christen wieder zu verfolgen, stellte sich Jesus ihm in den Weg und Paulus kam nicht vorbei. Manchmal wollen wir das. Wenn irgendein Hindernis oder irgendeine Person, dann mal schnell Seiten wechseln und so weiter. Die reden miteinander, tauschen ihre ID-Nummer aus, ihre Ausweise aus, indem die Identität festzustellen, um die Identität festzustellen, wer bist du? Und du? Liebe Gemeinde, es ist sehr wichtig zu wissen, mit wem du redest. Wer hat etwas zu sagen? Es gibt auch Lügengeister. Nachdem feststeht, dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist, stellt Jesus dem Paulus eine kurze, aber sehr wichtige Frage. Saul, warum verfolgst du mich? Aber Jesus, deine Nachrichtenkorrespondenten haben dich falsch informiert. Saulus verfolgt nicht dich, sondern deine Nachfolger, deine Leute, deine Kinder. Aber doch nicht dich, Jesus. Aber die Stimme sagt zu Saulus, warum verfolgst du mich? Hat sich Jesus versprochen? Nein. Die Frage war sehr tiefgehend, aber die Stimme traf sein Herz und ging durch Mark und Bein. Es berührte ihn sehr tief. Die Stimme war nicht bedrohlich oder furchterregend, sondern gewinnend. Wenn Gott redet, dann hast du es nicht mit Angst zu tun, sondern mit Heilung, Erkenntnis und Liebe. Nie mit Angst. Wenn du Angst bekommst in solcher Situation, dann sollst du wissen, es kommt nicht von Gott. Emmaus, Junge, brannte nicht unser Herz? Wir haben ihn nicht erkannt. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns geredet hat? Gott redet nicht mit Drohungen zu dir. So sollst du es auch nicht machen, selber mit anderen. Du hast immer dabei Frieden, wenn Gott zu dir redet. Verkündige die frohe Botschaft und nicht Drohbotschaft. Gott zeigt dir immer einen Ausweg aus der Situation, was du tun sollst und wie, wie er es auch bei Paulus tat. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst, sagt Jesus. Das ist der Ausweg, das ist die gewinnende und sanfte Stimme. Aber wer ist die Stimme? Das ist die gleiche Stimme, die am Anfang bei der Schöpfung sprach. Und Gott sprach, es werde Licht und so weiter werden. Es soll das. Lasst uns, sagt Gott, lasst uns den Martin, Ricarda, Rose machen. Lass uns die Menschen machen. Das ist die gleiche Stimme, die Johannes in der Offenbarung hörte. Offenbarung 1, 10 und 12. Ich war an des Herrn Tag im Geiste. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Und jetzt pass auf. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Zu sehen? Die Stimme? Die Stimme, das Wort. Wie kann man eine Stimme sehen? Aber Jesus ist das Wort, sagt die Bibel. So stand der lebendige Gott vor Paulus. Der Sieger über Tod und Teufel steht nur vor einem Menschen, der sich vorgenommen hat, gegen ihn zu arbeiten. Paulus hat nicht gewusst, dass er gegen Gott, gegen Jesus arbeitet. Wie oft machen wir den gleichen oder ähnlichen Fehler? Wir denken, dass wir im Willen Gottes sind und doch liegen wir daneben. Es passiert, aus Überzeugung sogar auch. Gewalt führt nicht zum Sieg. Gewalt, was Paulus da getan hat, gewaltsam gegen die Menschen vorgegangen, gegen die Menschen, ja, kann man sagen, ins Krieg gegangen, im Glauben. Gewalt führt nicht zum Sieg, aber die Liebe hat Zukunft, Erfolg und Sieg. Wenn du siehst, dass dein Bruder oder Schwester etwas falsch macht, dann ermahne sie in Liebe und Demut und lass es dann stehen. Ja, aber ich muss und das. Lass es stehen. Sage es in Demut und Liebe. Es ist nicht mehr deine Sache. Gott steht dahinter. Kämpfe nicht gegen jemanden, so erreichst du nichts. Ja, er muss. Nein, du erreichst nichts. Vielleicht nur Gegenteil erreichst du. Gott hat die Welt nicht mit Gewalt errettet, sondern mit Liebe und mit eigenen Opfer durch Jesus Christus. Wenn du Gewalt oder Druck bis jetzt ausgeübt hast, dann tue Buße vor Gott und geh zu deinem Bruder und Schwester und entschuldige dich. Warum sollst du bei Gott zuerst Buße tun? Reicht es nicht, wenn ich zu demjenigen gehe und Buße tue, dem ich Unrecht gemacht habe oder angetan habe? Nein, es reicht nicht. Alles, was du deinen Geschwistern tust, tust du automatisch auch Jesus. Das sollte ja klar sein. Wer euch hört, sagt Jesus, hört mich. In Lukas 10, 16. Wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat, und das ist der Vater. Das sind starke Worte. Jesus identifiziert sich mit dir so sehr, dass es unmöglich ist, dass das, was mit dir geschieht, nicht Jesus berührt. Dann geht weiter, sagt er in Johannes 13, Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt den, der mich gesandt hat. Wieder identifiziert sich mit uns und auch obgleich Vater ist dabei. Paulus, hast du verstanden, was Jesus hier gesagt hat? Es kann nicht sein, dass du Jesu Kinder verfolgst und Jesus das alles egal ist. Es geht nicht. Es kann nicht sein, dass du Jesu Kinder Schmerz und Leid zufügst und dabei Jesus nicht berührst. Es kann nicht sein, dass jemand dir wehtut, dich verletzt, dich angreift und Jesus nicht berührt. Frage die Mütter und die Väter, und die haben wir auch hier. Wie fühlen sie sich, wenn jemand ihre Kinder Schmerz zufügt? Wie fühlst du? Was willst du machen? Ist dir das egal? Oder trifft dich mehr tiefer als die eigenen Kinder? Zacharia sagt, denn so spricht der Herr der Herrscharen, wer euch antastet, tastet mein Augapfel an. So weit geht Gott. Das sollst du wissen. Das sagt die Bibel über dich. Wer dich antastet, du kannst ruhig da, Zacharia 2,12, kannst ruhig deinen Namen darunter schreiben. Auch dein Vorname, Geburtsdatum von mir aus auch. Dass man ganz genau weiß, dass du gemeint bist. Wer dich antastet, tastet mein Augapfel an, sagt Gott. Der Herr der Herrscher, sagt das. Habe ich ein neues Glas bekommen, der die Wärme besser und länger hält. Danke. Ich möchte, dass wir noch einen Text lesen, nicht ganz, aber wenigstens halb. Matthäus 25, 34 bis 46. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling oder Ausländer und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann? Irgendwie wissen wir das gar nicht. Wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als fremdlich und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem diesen meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und Vers gehen weiter und dann sagt er, was ihr dem nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Natürlich, wenn Jesus hier stehen würde, jeder von uns gern kommen, oh, was willst du, hier hast du alles. Aber wirst du das genauso tun, wenn dein Bruder, deine Schwester das macht? Und Jesus sagt, was ihr einem diesen meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Möchtest du etwas für Jesus tun? Dann fang so an. Liebe Geschwister, es soll dir immer klar vor Augen sein, dass Jesus in deinem Gegenüber, in deiner Schwester, in deinem Bruder wohnt. Achte auf deine Worte, wenn du mit deinem Bruder, Schwester redest. Wer ist in ihm? Jesus. Achte auf deine Worte. Achte auf deine Wortwahl. Achte auf dein Benehmen. Wir können gut schauspielen, wenn keiner da ist oder kein Fremder oder kein Gast, dann, und wenn da kommt oder wenn man Sonntag in die Kirche kommt, dann sind wir fromm. Aber auch am Montag und andere Tage. Achte auf deine Lieblosigkeit oder Zorn. Noch eine Geschichte. 1. Mose 4, 3 bis 7. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Das heißt, das verfinsterte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Und jetzt kommt Vers 7 von 1. Mose 4. Höre bitte ganz genau zu, was hier drin steht. Das trifft dich auch. Es ist nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Und da kommt jetzt ganz starke Aussage. Du aber sollst über sie herrschen. Ist das möglich? Gott sagt, du aber sollst über sie herrschen. Herrsche über die Sünde. Herrsche über deine Gefühle. Herrsche über dein Benehmen. Herrsche über deine Wutattacken. Herrsche über deine Ungeduld. Lass dir nicht unpassendes Wort oder sogar Hand ausrutschen. Ja, ich bin nicht so, aber ja. Es ist möglich, sie zu beherrschen. Ja, es ist aber ein Prozess, gebe ich zu. Es soll dir bewusst sein, dass das, was du deinem Bruder sagst, was du ihm tust, tust du automatisch auch Jesus, ob du das willst oder nicht. Es ist so. Paulus hat die Botschaft von Jesus verstanden und hat sich um 180 Grad gedreht. Das heißt bekehrt, Umkehr. Bekehrung heißt, nicht mit Gewalt Menschen zu gewinnen, sondern mit der Liebe Jesu. Jesus gab ihm die Kraft dazu durch den Heiligen Geist, so wie die Bibel schreibt. Ausgießung von Heiligen Geist, Pfingsten, haben wir hinter uns. Heute haben die Orthodoxen Pfingsten. Wenn du Jesus eine Freude machen möchtest, dann gehe und erzähle Menschen von ihm, ohne Gewalt, nur mit Liebe. Denn so hast du das empfangen, so sollst du auch weitergeben. Also wenn du deinen Bruder, deine Schwester siehst, wenn du deinen Nächsten wie auch schwachen, einsame und bedürftige Menschen siehst, dann strahlst du Freude aus. Und warum? Weil Jesus in ihm ist, weil Jesus sich mit ihm identifiziert hat. Du hilfst sehr gerne deinem Bruder, deiner Schwester, weil du das für Jesus tust. Du hast hier in diesen Gebrauchsanweisung in der Bibel das gelesen und du nimmst das so und du lebst nach der Bibel. Du segnest deine Geschwister, vielleicht aus egoistischen Gründen, weil du weißt, dass der Segen Gottes immer zurückfließt. Du gibst deinen Zehnten, dein Opfer in die Gemeinde, weil du Jesus liebst und durch dich werden die anderen gesegnet sein. Weil du das gelernt hast. Du gibst auch ein Kompliment zu jemandem. Passiert das? Aber bitte nicht dabei lügen, wenn du ein Kompliment gibst. Überleg dir sehr gut. Aber was du siehst und entdeckst, das sagst du. Und wenn du nicht Gutes und Schönes siehst in demjenigen, dann betest du, dass der Herr dich heilt. Denn jeder Mensch hat auch Gutes und Schönes in sich. Nur du bist blind, du siehst das nicht. Indem du positiv über jemanden redest, bist du wie ein Magnet. Jeder will gerne in deiner Nähe sein. Das bewirkt positive Gedanken und eine angenehme Atmosphäre. Indem du das alles tust, sammelst du deine Schätze im Himmel. Du ermutigst deinen Bruder und deine Schwester. Und weil sie so von dir angetan sind, machen sie dich nach. Folgen dich nach. Was denkst du, wie schnell sich das herumspricht und jeder will wissen, in welche Gemeinde du gehst? Weil da sind die, die so auch machen. Kannst du auch sagen, wenn du meine Schwester, meinen Bruder angreifst, soll dir klar sein, du greifst mich auch an. Wenn du über sie negativ redest, dann redest du negativ auch über mich. Was du denen antust, tust du mir auch an. Weil ich Jesus liebe, bin ich eins mit meinen Geschwistern. Wir sind ein Leib, Leib Jesu Christi. So bin ich und so möchte ich mich benehmen, weil ich das so von Jesus gelernt habe. Das ist der Auftrag Gottes an dich und an mich. Das ist der Wille Gottes für uns alle. Amen.